Und wir haben jetzt am Anfang vor allem einige Lieder und auch Gebete gehört zur Nähe zu Gott. Und das heutige Thema, wie er hinter mir sieht, auf ihn ausrichten, ist eigentlich nichts anderes, als dass wir letztendlich eben die Nähe zu ihm suchen. Und wir werden sie auch finden, wenn wir uns seine Nähe suchen und eben diese Beziehung pflegen. Genau, und wir sind ja jetzt noch 2 Wochen schon ins neue Jahr hinein und weiß nicht, wie ihr es mit guten Vorsätzen haltet. Also ich halte davon ja eigentlich gar nichts. Sie haben sind ja Versprechungen, die man sich selbst gegenüber macht, und die Halbwertszeit dieser guten Vorsätze, die ist ja also sehr kurz, also kürzer als dieses Jahr der Schnee liegen bleibt, und zumindest in meiner eigenen Erfahrung. Und ich will natürlich jetzt nicht jemand davon abhalten, sich etwas Gutes vorzunehmen fürs neue Jahr, zum Beispiel weniger Süßes zu essen oder weniger Fernsehen zu schauen oder sich mehr zu bewegen oder was auch immer. Aber vielleicht kann ich auch das Thema heute auf ihn ausrichten. Nicht nur ein guter Vorsatz sein, sondern irgendwie eine Jahreslosung, oder eigentlich sollte es sogar eine Lebenslosung sein, dass wir uns auf ihn ausrichten. Bevor wir jetzt näher in das Thema einsteigen, möchte ich noch beten. Ja, himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dürfen wir heute Morgen vor deinen Thron kommen, Herr. Durften wir schon dich im Lobpreis anbeten, Herr, und ja, ich danke dir auch, dass ich jetzt am Wort dienen darf, und bitte steh mir bei, Herr, öffne unsere Ohren, damit wir hören, aber öffne vor allem auch unsere Herzen, damit wir verstehen, was du uns heute Morgen sagen willst, Herr, und bist du mit jedem Einzelnen von uns, der heute Morgen hier ist, aber auch mit jedem Einzelnen, das aus irgendeinem Grund heute Morgen nicht da sein kann. Herr, ich danke dir für das von ganzem Herzen und lobe und preise dich. Amen. In 1. Samuel, Kapitel 7, spricht eben dieser Samuel zum ganzen Haus Israel die folgenden Worte. Ich muss mich da immer umdrehen. Da muss ich auch einschalten. So, weil der mein Fernsehschirm funktioniert nicht. Genau. Also im 1. Samuel Kapitel 7 spricht Samuel die folgenden Worte zum Haus Israel. Und zwar ist es ein Teil des Verses 3 nur. Richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein, sagt er ihnen. Und es geht bei dieser Stelle um den Streit, also manchmal ist es mehr als ein Streit zwischen Israel und den Philisten. Richtiger Friede herrscht eigentlich ja selten zwischen diesen beiden. Und auch in den Tagen des Propheten Samuel gab es immer wieder Krieg zwischen diesen beiden Völkern, und oft haben die Philister den Kampf für sich entschieden, und sie haben anschließend das Volk Israel unterdrückt. Und in einer solchen Zeit der tiefen Depression wird Samuel erwachsen. Ein Mann, wie wir wissen, der auf den Herrn hört und bereit ist, auch seinen Willen zu tun. Und der hält jetzt eben eine Rede an das Volk. Und wir wissen es nicht genau, vielleicht ist es seine erste Amtshandlung als Richter und Prophet in Israel. Ich lese jetzt noch den ganzen Vers 3 und ebenso den anschließenden Vers 4. Voilà. Samuel aber redete zu dem ganzen Haus Israel und sprach: Wenn ihr von ganzem Herzen zu dem Herrn zurückkehren wollt, dann tut die fremden Götter und Astarten aus eurer Mitte und richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. So wird er euch aus der Hand der Philister erretten. Da schafften die Kinder Israels die Bale und die Astarten hinweg und dienten dem Herrn allein. Also wie wir da aus diesen Worten sehen können, hat sich irgendetwas, das ist ja auch, steht ja auch was, zwischen Israel und Gott geschoben, beziehungsweise die Israeliten haben das aktiv ja quasi zwischen sich und Gott gelegt, nämlich fremde Götter haben sie immer wieder angebetet und teilweise und parallel und zusätzlich hat immer noch Gott auch angebetet, meistens jedenfalls, aber zusätzlich und hatten sie eben auch noch diese fremden Götter, die sich da breit gemacht hatten und die sie ja, von den Nachbarvölkern da kennengelernt haben. Aber so etwas mag, wie wir wissen, Gott natürlich nicht. Denn bereits in 5. Mose im Vers 4 sagt er, bete sie nicht an und diene ihnen nicht, eben diesen Balen und Astarten. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Und das wussten die Menschen Israel natürlich ganz genau. Und genauso gut kannten sie die 10 Gebote, wo Gott angeordnet hat, dass du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Aber Gott ist, ja, wie wir wissen, eben ein gnädiger Gott und hat auch Geduld und lässt sein Volk nicht einfach so laufen oder wie sagt man, also hängen, sondern er will es immer wieder auf den richtigen Weg bringen. Und in der Zeit des Propheten Samuel war das offenbar mit Erfolg, haben sie gehört. Samuel fordert die Menschen Israel auf, ihre Herzen wieder neu auf Gott auszurichten. Und wie wir wissen, ist mit dem Herz in der Sprache der Bibel immer das ganze menschliche Sein und nicht quasi einfach das Organ natürlich gemeint. Demnach ist eben das Herz etwas, das mit unseren Gedanken, mit unserem Denken, mit unserem Willen, aber auch mit unserem Gefühl natürlich zu tun hat. Und im Herzen werden auch Entscheidungen getroffen. Richtet euer Herz zu dem Herrn und dient ihm allein. Das muss Samuel den Menschen in Israel sagen, weil sie eben davon abgekommen sind. Das kann ich aber auch immer wieder zu mir selbst sagen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es euch manchmal auch so geht. Denn schneller als einem lieb ist, kann im Laufe der Zeit etwas zwischen uns und Gott schieben. Und vielleicht nicht einmal schnell, sondern langsam, aber lange unbemerkt, lange Zeit unbemerkt. Und das, was sich zwischen Gott und uns stellt, muss ja nicht unbedingt etwas Böses oder Schlimmes sein. Es kann sein, wie wir die uns von Gott geschenkte Zeit einteilen, verwenden, wozu wir sie nutzen und vielleicht eben auch verschwenden. Und ganz schleichend schiebt sich dann etwas zwischen uns und Gott und nimmt einen Platz neben ihm ein. Und das kann eben vieles sein, es kann durch den Beruf sein, die Arbeit oder eben auch zum Beispiel ein ganz noch so tolles, eigentlich harmloses Hobby, irgendwie Modelleisenbahn, keine Ahnung, was es noch gibt. Briefmarken sammeln vielleicht nicht mehr so heutzutage, aber Hobbys gibt es ja viele. Und das kann dazu führen oder führt dann fast automatisch dazu, dass wir uns eben immer weniger Zeit nehmen, um mit Gott im Gebet eine Beziehung zu pflegen oder sein Wort zu lesen und ihn auch so eben zu uns reden zu lassen, so wie du das gesagt hast, dass wir Gott zu uns redet, das wissen wir, aber dann müssen wir natürlich auch uns die Zeit nehmen und mal in der Stille ruhig sein und zuhören. Und wie bei allen Beziehungen, die nicht mehr richtig oder nicht mehr regelmäßig gepflegt werden, kann sich natürlich auch hier in der Beziehung zwischen uns und Gott eine gewisse Entfremdung einstellen, wobei diese Entfremdung eigentlich vor allem von unserer Seite ausgeht und nicht, dass Gott nichts mehr mit uns zu tun haben möchte. Denn Gott ist treu und wir dürfen immer wieder zu ihm kommen. Und es gibt ja auch manchmal Phasen, also zumindest bei mir, in denen mir oder uns das Beten oder auch das Lesen in der Bibel schwerfallen als sonst. Ich weiß nicht, wie ihr das habt, ohne dass wir vielleicht genau wissen, wieso das jetzt so ist. Und gibt es umgekehrt Zeiten, wo das ganz, ja, wo das zum Glück der größte Teil der Zeit, wo das einem ganz leicht fällt, wo das einem ein richtiges Bedürfnis ist, diese Beziehung zu pflegen und eben zu beten und auch zu bitten, das dürfen wir eben auch, und nicht nur, auch danken natürlich. Und manchmal ist das eben nicht so, vielleicht weil wir erschöpft sind, müde sind oder weil wir eben auch abgelenkt sind. Es kann auch sein, dass wir etwas vielleicht Unrechtes getan haben, quasi sündig geworden sind, aber in diesem Fall ist die einzige Antwort auf so etwas ist ja Buße und Gebet. Und das ist das einzig Richtige, was wir in solchen Situationen tun können. Wie es Samuel gesagt hat, richtet euer Herz zu dem Herrn. Und die Bibel erzählt uns von unzähligen Begebenheiten, wo das Volk Israel eben vom richtigen Weg abgewichen ist, zum Teil also weit weg vom richtigen Weg und eben andere Götter angebetet hat und sein Herz ganz und gar nicht auf ihn ausgerichtet hat. Psalm 106 erzählt von solchen Momenten, ist ein längerer Psalm, wo Israel alles andere als auf Gott ausgerichtet war. Ich lese die Verse 21 bis 30. Sie vergaßen Gott, ihren Retter, der Großes getan hatte in Ägypten. Wunder im Land Hams, Furchtbares am Schilfmeer. Und er gedachte, sie zu vertilgen, wenn nicht Mose, sein Auserwählter, in den Riss getreten wäre vor ihm, um seinen Grimm abzuwenden, dass er sie nicht vertilgte. Sie verachteten das liebliche Land, sie glaubten seinem Wort nicht. Und sie murrten in ihren Zelten, sie gehorchten nicht der Stimme des Herrn. Da erhob er seine Hand gegen sie und schwor, sie niederzustrecken in der Wüste und ihren Samen unter die Heidenvölker zu werfen und sie zu zerstreuen in die Länder. Und sie hängten sich an den Baal Peor und aßen Opfer der toten Götzen und sie reizten ihn mit ihrem Tun. Da brach die Plage unter ihnen aus. Aber Pinehas trat auf und übte Gericht, so dass die Plage aufgehalten wurde. Der unbekannte Beter des Psalms 106 sieht sowohl seine eigenen Sünden als auch die Schuld seines Volkes insgesamt. In Vers 6 schreibt er, wir haben gesündigt samt unseren Vätern, wir haben Unrecht getan und sind gottlos gewesen. Das Volk war nicht nur nicht auf Gott ausgerichtet, sondern sie haben ihn schlichtweg vergessen. Genauso steht es im Vers 21, sie vergaßen Gott, ihren Retter, und sie haben sich stattdessen andere Götter gesucht und haben ihren Gott, der sie natürlich umgekehrt nicht vergessen hat, damit gereizt. Da haben sich also Abgründe eigentlich aufgetan. Der Psalmist ist sich bewusst, was Gott eigentlich für sein Volk möchte. So tönen denn auch die ersten Verse dieses Psalms ganz anders als die dann folgenden Klagen oder Selbstanklagen vielmehr. Wir schauen uns mal die ersten 5 Verse dieses Psalms 106 an. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig, denn seine Gnade währt ewiglich. Wer kann die Machttaten des Herrn beschreiben und all seinen Ruhm verkünden? Wohl deren, die das Recht beachten, die Gerechtigkeit üben alle Zeit. Gedenke an mich, o Herr, aus Gnade gegen dein Volk, suche mich heim mit deiner Rettung, dass ich das Glück deiner Auserwählten schaue, dass ich mich freue an der Freude deines Volkes und mich rühme mit deinem Erbteil. Und dann kommt eben der Vers 6, wo der Psalmist bekennt, dass sie und ihre und seine Vorfahren gesündigt haben, mit vielen Beispielen, wie wir sie gesehen haben in den Versen 21 bis 30. Es hat noch viel mehr solche Beispiele. Und gegen Ende des Psalms sehen wir dann, dass Gott sich ihr erbarmte, als sie wieder begannen, zu ihm zu flehen und sich eben auf ihn wieder auszurichten. Ich lese noch die letzten 5 Verse des Psalms 106. Das sind die Verse 44 bis 48. Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte, und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seiner großen Gnade. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Rette uns, Herr, unser Gott, sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinen heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen, Amen, Halleluja. Ist euch aufgefallen, dass dieser Psalm mit dem Wort Halleluja beginnt und auch wieder endet? Charles Spurgeon schrieb einmal dazu, dieser Psalm beginnt und endet mit Halleluja, preiset den Herrn. Was zwischen diesen beiden Ausdrücken des Lobpreises steht, ist nichts anderes als eine Schilderung der jammervollen Sündenfälle Israels und der außerordentlichen Langmut Gottes. Und sicherlich ist es angemessen, den Herrn sowohl am Anfang wie am Schluss unsere Betrachtungen zu preisen, wenn sie Sünde und Gnade zum Gegenstand haben. Halleluja. Soweit Charles Spurgeon. Wir haben jetzt aus dem ersten Buch Samuel und aus den Psalmen Beispiele aus dem Alten Testament besprochen, bei denen das Volk zuerst vom Weg abkam und sich dann besonnen hat, also eines Besseren besonnen hat. Und oft auch eben natürlich geprägt durch entsprechende Erfahrungen und dann sein Herz schließlich wieder zu Gott gerichtet hat. Ich möchte aber auch ein Beispiel aus dem Neuen Testament erwähnen. Es gibt in der Bibel viele Männer und Frauen, die voll und ganz auf Gott, auf Jesus ausgerichtet waren. Ganz speziell gilt das sicher für Paulus, der nach seiner Bekehrung sein ganzes Leben für Gott und das Evangelium einsetzt, trotz aller teilweise ja extremen Widrigkeiten, denen er im Lauf seines Lebens ausgesetzt war. Er, der vorher die Anhänger von Jesus bis aufs Messer verfolgt hat, oder wie sagt man, bis aufs Blut verfolgt hat, wird zum glühenden Missionar und der dann alles aufgibt und sein Leben nur noch für Jesus und das Evangelium lebt. Paulus wird verspottet, geschlagen, misshandelt, entkommt mehrfach nur knapp dem Tod, er leidet Schiffbruch und vieles andere mehr. Und er sitzt natürlich eben auch im Gefängnis. Und als er wieder einmal ohne Grund im Gefängnis sitzt, und aber auch ohne Perspektive und ohne Ahnung, ob er je wieder freigelassen wird, schreibt er einen Brief an die Gemeinde in Philippi, einer Stadt im Osten von Makedonien. Und was er schreibt, ist eigentlich erstaunlich, denn sein Brief ist nicht voller Angst, voller Klage oder Anklage. Und Paulus beschuldigt eben auch niemanden und bemitleidet sich auch nicht selbst, so wie das wahrscheinlich die meisten Menschen machen würden in so einer prekären Lage. Vielmehr sprudelt der Brief geradezu über vor Freude und Dankbarkeit. Paulus freut sich trotz allem seines Leids und inmitten seinem Leid. Er freut sich an Gott, der ihn errettet hat, obwohl er äußerlich gerade alles andere als frei ist. So lesen wir im Kapitel 1 in den Versen 12 bis 14 folgendes. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Paulus hat eine Gabe, die wohl nur wenige Menschen haben, die ich mich aber für uns alle eigentlich wünsche. Er richtet nämlich seinen Fokus nicht auf das Schlechte, auf die Probleme, sondern auf Gott. Er schaut eben nicht auf seine Ketten, die er wahrscheinlich da im Gefängnis hatte, sondern er schaut voller Vertrauen auf Gott. Und Paulus schafft es, all das auf Gott zu werfen, und er tut damit genau das, was Petrus uns in seinem ersten Brief im Kapitel 5 im Vers 7 lehrt. Seht ihr es? Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und weil Paulus es schafft, sich ganz auf Gott auszurichten und alles, was ihn belastet, bei Gott abzuladen, kann er auch solche Worte an die Gemeinde in Philippi schreiben, also im gleichen Brief an die Philipper, aber diesmal im Kapitel 4, in den Versen 10 bis 13. Dort schreibt er: Ich habe mich aber sehr gefreut im Herrn, dass ihr euch wieder so weit erholt habt, um für mich sorgen zu können. Ihr habt auch sonst daran gedacht, aber ihr wart nicht in der Lage dazu. Nicht wegen des Mangels sage ich das, ich habe nämlich gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. Denn ich verstehe mich aufs Armsein, ich verstehe mich aber auch aufs Reichsein. Ich bin mit allem und jedem vertraut, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Paulus hat erlebt, je mehr er den himmlischen Vater kennenlernte, desto mehr konnte er leben, wie fest er Gott vertrauen konnte und dass es sich lohnt, gerade auch in schweren Zeiten an ihm festzuhalten. Das gab ihm eine Freude ins Herz, die jede normale Freude überschreitet. Und ja, sonst hätte er solchen Briefen der Lage, in der er war, sicher nichts verfassen können. Das gilt aber nicht nur für Paulus, das kann ja auch für uns gelten. Je mehr wir unseren Fokus auf Gott legen, desto zufriedener werden wir sein. Das habt ihr sicher selbst schon erlebt. Und desto besser können wir mit Schwierigkeiten in unserem Leben umgehen. Schwierigkeiten, die uns vielleicht gerade jetzt bedrücken oder sogar niederzudrücken versuchen. Wenn wir uns also im Gebet und beim Lesen seines Wortes auf ihn ausrichten, ihm nahe zu sein, und dass er uns nahe ist, dann werden wir auch selbst einen wunderbaren Frieden in uns spüren. So wie es Paulus im selben Kapitel 4 des Briefes an die Philipper schreibt, und zwar in den Versen 6 und 7. sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Ich komme jetzt gegen Ende meiner Predigt noch einmal mit einer Geschichte aus dem Alten Testament, also nicht, dass ich jetzt deswegen ein schlechtes Gewissen hätte. Und zwar gehen wir in die Zeit des Propheten Micha, ungefähr 700 Jahre, also gut 700 Jahre vor Christus. Und das Volk Israel war damals nach einer relativ langen Zeit des Wohlstands und auch des Friedens in eine richtige Katastrophe gestürzt. Ein Teil des Reiches wurde von der assyrischen Großmacht zerstört, der andere Teil bedroht, viele Menschen wurden verschleppt und mit dem friedlichen Leben war es natürlich vorbei. Und es dauerte relativ lange, bis die Menschen dann verstanden, was wirklich passiert war. Das Ganze war nicht irgendein Schicksal, das sie erleiden muss, sondern Gott selbst hat dies herbeigeführt. Die Menschen hatten Gott, wieder einmal ist man versucht zu sagen, verärgert, zornig gemacht. Als es ihnen gut ging, hatten sie sich nicht mehr um Gott gekümmert. Sein Wort kannten sie zwar noch ein bisschen, aber in ihrem Leben spielt es praktisch keine Rolle mehr. Es kommt uns wahrscheinlich bekannt vor, wenn wir schauen, was in den letzten paar Jahrzehnten vielleicht jetzt schon bei uns ja auch mit dem Glauben und mit dem Wort Gottes und einfach ja, alles, was Gott betrifft, eigentlich in unserer Gesellschaft, ja, ist auch, dass immer weniger wird. Sie waren also ihre eigenen Wege gegangen, so wie wir das heute auch kennen. Nun wollten sie Gottes und dann wollten sie Gottes Hilfe, aber was sollten sie machen? In Micha 6, in den Versen 6 und 7 lesen wir, und das finde ich als echt, ein deutscher Kollege von mir hat mal bei allem gesagt, das ist hammerhart. Und das finde ich als auch, wenn man das sich anschaut, wie die das gebetet haben, finde ich das auch hammerhart, oder? Also ja, genau. Ich lese eben diese Vers 6 und 7. Womit soll ich vor den Herrn treten, mich beugen vor dem erhabenen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kalber vor ihm treten? Hat der Herr wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Es gab ja damals im Alten Bund Weisungen, was die Menschen tun mussten, wenn sie gesündigt hatten. Zum Beispiel eben in bestimmten Situationen Tieropfer darbringen, aber natürlich nicht in den Mengen, wie sie das da in quasi formuliert haben, in diesen beiden Versen. Und schon gar sicher nicht Kinderopfer, das also ist da jenseitig. Die Fragen sind schon fast so formuliert, dass man meinen könnte, sie seien irgendwie, weiß nicht, wie man das sagen soll, beleidigte Leberwürste oder seien sich ihrer Schuld nicht genau bewusst, dass sie quasi, was sollen wir noch alles tun? Und ja, vielleicht fragen sich auch heute manchmal einige Menschen, was soll ich denn noch mehr? Soll ich noch mehr beten? Soll ich noch mehr in die Kirche gehen? Noch mit der Bibel umherlaufen? Und es ist dann eigentlich so, als würden wir in solchen Situationen, und das ist diesen Versen 6 und 7, kommt das mir so rüber, wie wenn man Gott angreifen, ihm einen Vorwurf machen würde, was man noch alles tun muss und was forderst du denn noch von uns und eigentlich sind wir doch gar nicht so schlimm. Und genau. Aber genial ist natürlich die Antwort, die Gott gibt. Sie ist ganz einfach und klar und sie steht im gerade anschließenden Vers 8. Und dieser Vers, glaube ich, gehört, ist fast wie eine Zusammenfassung, also nicht gerade der Bibel, aber eigentlich eine der Kerne, was die Bibel uns eigentlich vermittelt. Und ich finde diesen Vers einfach umwerfend und wunderbar. Und die meisten von euch kennen diesen Vers sicherlich. Ich habe ihn, glaube ich, auch schon einmal in eine Predigt eingebaut. Also gerade nach diesen Vorwürfen da in den Versen 6 und 7, was sollen wir denn noch alles machen, steht dann, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Gott erklärt das an diesen drei Punkten, in drei Antworten, die wirklich jeder verstehen kann, was gut ist und was der Herr von uns fordert. Erstens sollen wir Recht üben. Das fordert von uns, in unserem Umgang mit anderen ehrlich und fair zu sein. Und das ist eigentlich noch relativ wenig verlangt, könnte man meinen, oder? Dann sollen wir Liebe üben. Das ist dann vielleicht schon anspruchsvoller in gewissen Situationen, wo es, ja, genau, wo das manchmal nicht so, wo das nicht so einfach ist. Aber lieben heißt einfach unter anderem auch, ich suche nicht meinen Vorteil, sondern ich will das tun, was im Sinne von Gott ist und was für einen anderen Menschen am besten ist. Unser ganzes Leben sollte davon geprägt sein und das sollte unsere Lebenseinstellung sein. Das ist die Bibel, ist ja voll von dem. Ihr könnt vielleicht mal das Hohelied der Liebe euch wieder zu Gemüte führen, 1. Korinther 13. Oder auch wenn Jesus sagt in Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Und Liebe ist eben natürlich kein romantisches oder erotisches Gefühl von Sympathie oder was auch immer, sondern die liebende Tat im Sinne von Jesus Christus. Und dann als drittes, last but sicherlich not least, sollen wir demütig sein vor unserem Gott. Und da bin ich wieder bei meinem Vergleich, habe ihn auch, glaube ich, das letzte Mal schon am Schluss verwendet, nämlich das Lenkrad, oder? Das verfolgt mich langsam, dieses Lenkrad, das habe ich, glaube ich, letzten Sonntag auch schon gesagt, aber ich sage es trotzdem nochmal, oder? Das Lenkrad, das wir so ungern, oder ich muss ja von mir sprechen, dass ich in vielen Situationen so ungern loslasse, sondern eben doch noch ein bisschen die Richtung vorgeben möchte, und das passt natürlich nicht mit Demut zusammen, sondern Demut ist unter anderem, oder zu Demut gehört unter anderem genau dieses Loslassen und Vertrauen. Und eben genau das fällt mir zugegebenermaßen nicht immer leicht, oder? Ich bin ja da immer noch ein Lehrling, oder? Aber nicht mehr den eigenen, vielleicht auch egoistischen Wünschen folgen, weil vor Gott demütig zu sein heißt eben auch, sich Gott unterzuordnen, auf ihn zu hören und zu tun, was er sagt. Und wir können uns da ein Beispiel auch wiederum an Jesus Christus natürlich nehmen. In Johannes 5, 19 sagt er zu den umstehenden Juden, das ist Johannes 5, 19, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Jesus Christus Gottes eingeborener Sohn, der einzige vollkommene und sündlose Mensch, der jemals lebte, sagt, ich kann nichts von mir aus tun. Das ist ein bisschen arrogant oder wahrscheinlich eher töricht, wenn wir oder ich dann sage, dass wir oder ich von mir aus oder von uns aus etwas tun kann oder können. Demut tut uns gut, denn wenn wir in unserem Leben Demut anziehen, dann gibt er uns Gnade. Wenn wir uns demütigen, dann wird er uns erhöhen. Auch das steht in der Bibel. Und wenn wir unsere Sorgen auf ihn werfen, wird er uns befreien und unsere Gegner schlagen. Und demütig vor Gott zu sein, heißt auch, um Gottes Hilfe zu bitten. Auch da dürfen wir bitten, sie anzunehmen und anzuerkennen, dass wir sie brauchen. Denn ohne ihn sind wir verloren. Jesus sagt an einer Stelle einmal zu seinen Jüngern, ohne mich könnt ihr nichts tun. Und die Ableitung für mich ist dann ja, das gilt ja erst recht natürlich für mich, dass ich ohne ihn nichts tun kann. Und das ist ja auch nicht schlimm, weil nämlich das Schöne ist, dass wir eben wissen dürfen, dass er immer an unserer Seite ist, wenn wir ihn suchen und wir eben nie alleine sind. Amen.